Wir loben dich, unseren König und Herrn, der du gegenwärtig bist und uns begegnest, der du lebst und sitzt zu Rechten des Vaters. Dir sei Lob und Ehre und Anbetung, weil du es wert bist. Und wir bitten, Herr, dass du unsere Herzen vorbereitest für das Hören auf dein Wort. Wir halten dir all das hin, was uns gerade davon abhält. Und danken dir, dass du Geduld hast und dass du nur das Beste für uns hast. Wir ehren dich, unseren König. Amen. Stellt euch einen jungen Mann vor, gerade einmal 32 Jahre alt, und er steht am Ufer des Hyphasis in Indien. Hinter ihm eine Staubwolke, die sich über drei Kontinente hinwegzieht. Denn er hat alles erreicht. Königreiche erobert, und vor ihm beugten nicht nur Soldaten, sondern Könige ihre Knie. Selbst in Jerusalem ist er eingezogen und stellte eine Götzenstatue in den Tempel. Und hier in Indien, am Ziel seiner Reise, aber nicht mit seinen Ambitionen am Ende. Mit 20 erbte er den Thron seines Vaters. Und mit 32 eroberte er viele Länder und Königreiche. Alexander der Große, er war so erfolgreich, dass die Menschen seiner Zeit schon darüber nachdachten und für sie eigentlich nur einen logischen Schluss gab. Dieser Mann muss Gott sein. Und Alexander, der widerspricht nicht, natürlich nicht. Er fördert eher sogar noch diesen Gedanken. Denn in der antiken Welt war selbst das Bild von heldenhafter Führung ein Zeichen göttlicher Gunst und Kraft. Und wer Macht hat, der nutzt sie auch. Wer oben ist, der bleibt oben. Wer stark ist, lässt sich als Gott feiern. Der Kontrast: 300 Jahre später schreibt ein Mann namens Paulus aus dem Gefängnis. Nicht aus einem Thronsaal, nicht als Berater eines Kaisers, sondern aus einer dunklen Gefängniszelle, dass das Weltbild der damaligen Zeit, aber auch heute erschüttert. Denn dieses Denken hat sich nicht wirklich verändert. Heute noch stellen Präsidenten goldene Statuen von sich auf. Und das hat natürlich nichts mit einem goldenen Kalb zu tun. Sie demonstrieren ihre Macht durch Militärparaden, durch ihre Aktiengewinne, durch die Gebiete, die sie erobert haben. Paulus schreibt aber von einem anderen Mann, der mit 33 Jahren starb. Dieser Mann suchte keine Paläste, sondern er ging ans Kreuz. Und Paulus stellt uns in diesem Gebet, was wir gerade gebetet haben, ein Gebet, das er wahrscheinlich nicht selber geschrieben hat, sondern das war ein Teil der kirchlichen Liturgie. Das ist eines der ältesten Lobpreislieder, die uns überliefert ist. Also keine 20 Jahre nach dem Tod und der Auferstehung dieses Mannes, wo darüber gesprochen wird und auf eine kunstvolle Art dargestellt wird, wie dieser Weg dieses Mannes war. Und Paulus macht deutlich, dass nicht Alexander der wahre Held ist. Denn nicht Alexander, nicht der Kaiser, nicht irgendein anderer Machthaber ist wahre Größe, sondern eigentlich nur die Karikatur von wahrer Größe. Jesus von Nazareth hingegen, er ist das Original. Und das führt uns zu der Frage, die uns auch ganz persönlich betrifft. Wo suchen wir nach Macht? Und vielleicht denkst du dir gerade, ich suche gar nicht nach Macht. Ich habe gar keine politischen Ambitionen. Und ich würde sagen, das stimmt nicht. Jeder von uns sucht nach Macht. Das ist in uns Menschen drin. Wir wurden geschaffen, um zu regieren. Einfluss und Macht, das ist etwas, was total Natürliches ist für uns Menschen. Man hat Einfluss, in der Familie, man hat Einfluss in Freundschaften. Und so ein gewisses Machtstreben hat jeder. Die Frage ist, welchen Weg gehen wir? Gehen wir den Weg von Alexander oder gehen wir den Weg von Jesus? Denn genau diese Frage stellt sich eigentlich an Himmelfahrt. Denn wir sehen den erhöhten Jesus, wir sehen ihn an der rechten Seite. Aber dieser Text, den wir haben, der stellt uns eigentlich diesen großen Kontrast gegenüber. Unsere Gesellschaft ist narzisstisch geprägt. So, dass sogar Psychologen sagen, das, was auf uns zukommt in den nächsten 5 bis 10 Jahren, sind ein Haufen von narzisstisch erkrankten Menschen. Das ist nicht irgendwie eine wilde Theorie. Ich hab eine Freundin, die bei mir im Jugendkreis war, die ist Psychologin. Und die sagt schon im Studium, das war krass, wie stark die Kurve angestiegen ist. Und es wird nicht besser. Weil wir einer Gesellschaft gesagt haben, hey, du kannst alles bestimmen, du kannst Macht haben, so viel du willst. Und so nehmen diese Menschen um uns herum genau dieses Machtbild auf. Ich bin das Zentrum des Universums. Und alles dreht sich um mich. Und dadurch entstehen Machtkämpfe. Und Machtkämpfe werden nicht nur durch Kraft, sondern manchmal auch durch eine Opferhaltung entschieden. Paulus zeigt uns aber ein anderes Bild von Macht. Und wir schauen uns diesen Text jetzt miteinander an. Denn Paulus beginnt hier bei dem Ursprung. Nicht in Bethlehem, sondern im Grunde geht er noch einen Schritt zurück und macht deutlich, er war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute. Und mit diesem Bild, mit diesem Satz leitet er dieses Gebet ein. Er macht deutlich, Jesus, der Mensch wurde, war von göttlicher Gestalt. Und er verwendet hier ein interessantes Wort. Morphe ist das griechische Wort. Es gibt unterschiedliche Worte für das Wort Gestalt im Griechischen. Es gibt das Wort Morphe und Schema. Beide Worte kennt ihr irgendwoher, oder? Metamorphose, dort wo sich eine Raupe in einen Schmetterling verwandelt, ist ein Wort, das das tiefste Wesen einer Person beschreibt. Also es ist nicht nur die äußere Gestalt, sondern das tiefste Wesen. Und dieses Wort verwendet Paulus hier, um Christus zu beschreiben. Er war von seinem tiefsten Wesen göttlich. Nicht nur ein Teil, nicht nur ein bisschen, sondern ganz Gott. Ganz Gott. Und über diese Frage gibt es seit 2000 Jahren unzählige Streitigkeiten in der Kirchengeschichte. Die Zeugen Jehovas sind nur die modernste Ausblütung dieses uralten kirchengeschichtlichen Konflikts. Jesus war ganz Gott. Nicht ein bisschen, nicht 50%, ganz. In seiner Morphe, in seiner Art war er ganz Gott. Aber er hielt nicht daran fest. Sein Schemata, das verändert sich. Das ist genauso, das Schema wird oft für ein Handwerksstück verwendet. Also da ist eine Gestalt, die verändert sich. Genauso wie auch du bist Mensch. Das ist dein tiefstes Wesen, du bist Mensch. Dein Schema hat sich verändert. So hast du angefangen. Das ist, jetzt muss ich den Begriff haben, eine Zygote. Eine Eizelle, die befruchtet wurde und sich anfängt zu teilen. So fing jeder von uns an. Das war dein Schema. Und dann zum Fötus. Dein Schema hat sich verändert. Ist schon etwas anderes, oder? Ja, genau. Und dann wurdest du zum Neuzugang. Auch da hat sich dein Schema verändert. Deine Morphe hat sich die gesamte Zeit nicht verändert. Du bist und bliebst Mensch. Christus blieb in seiner menschlichen Gestalt trotzdem Gott. Aber er verzichtete auf Dinge, die Gott zu Gott machen. Und das ist das Interessante, nicht von seinem Wesen her, sondern von den äußeren Sachen entledigte er sich von Dingen, denn er legte die göttliche Gestalt ab und nahm, und hier wird das Schemata, er nahm die göttliche Gestalt, legte er ab, das Äußere legte er ab, um die eines Knechtes anzunehmen. Denn das, was Christus hier ablegt und das, was Paulus uns hier deutlich macht, ist, Christus war ganz Mensch und ganz Gott. Er legte alle Privilegien ab, die Gott zu Gott machen. Er war plötzlich abhängig, wie wir Menschen es sind. Er war abhängig von Gott, denn er sagt selbst, ich kann nichts aus mir heraus selber tun. Sondern ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Also ich schließe mich dem an, was Gott tut. Das ist das, was wir Menschen tun sollen. Er war abhängig von Menschen, die um ihn herum waren. Er war abhängig vom Wetter. Also, und dennoch war seine größte Abhängigkeit die von Gott. Als Gott ist er eigentlich komplett souverän. Er braucht keine Menschen. Er braucht nicht die Schöpfung. Aber das legt er ab, um uns nahe zu kommen. Ein Akt der Liebe, ein Akt der Gnade. Und Paulus benutzt hier ein tolles Bild. Er legt entleert sich, also er legt das ab, was ihn als Gott so absolut mächtig macht. Und verwendet das Bild von einem Raub. Er sagt, er hielt es nicht für einen Raub, oder dieses Lied verwendet hier diesen Begriff. Er hielt es nicht für einen Raub. Wart ihr schon mal in einer Großstadt unterwegs? Und bei gewissen Leuten, die bei euch in der Nähe waren, habt ihr plötzlich eure Handtasche etwas enger gepackt? Oder geguckt, ob euer Portemonnaie noch da ist? Das ist unser natürlicher Schutzreflex, etwas, was uns gehört. Das wollen wir behalten. Und wir halten es fest, weil wir es nicht verlieren wollen. Wir wollen nicht, dass es uns geraubt wird. Christus hält es nicht für einen Raub. Christus gibt es freiwillig aus Liebe. Das ist sein Weg der Liebe. Es ist nämlich ein Gott, der nicht klammert. Ein Gott, der hingibt. Ein Gott, der so groß ist, dass er keine Angst davor hat, Mensch zu sein. Wisst ihr, was passierte im Römischen Reich und unter Alexander mit Menschen, die Göttlichkeit des Kaisers und von Alexander nicht anerkannten? Die wurden nicht größer, kleiner gemacht. Die machten Bekanntschaften mit Tigern. Die wurden teilweise gekreuzigt, weil das Ego dieser Despoten davon abhing, was die Menschen von ihnen halten. Der Gott, der uns an Himmelfahrt begegnet, hielt es nicht für einen Raub, er lässt es los. Warum? Aus Liebe, aus Gnade. Es gibt ein tolles Zitat von Donald Gray Barnhouse. Er sagt, Liebe, die nach oben schaut, ist Anbetung. Liebe, die nach oben schaut und jemanden bewundert und dieser Person Liebe zugibt, ist Anbetung. Liebe, die nach außen schaut, ist Zuneigung. Aber Liebe, die sich bückt, ist Gnade. Weil Liebe, die nach unten gibt, muss es nicht. Es ist unverdient, wenn ich mich nach unten bücke. Und genau das macht Christus mit dir und mir. Das ist das, was wir an Ostern und Karfreitag gefeiert haben. Was mit Weihnachten im Grunde beginnt, aber heute so zu einem zentralen Punkt zusammenläuft. Himmelfahrt ist die Bündelung dieser Sachen, ein Punkt, wo deutlich wird, hier hat das, was vor Weihnachten angefangen hat, mit diesem Entschluss Gottes auf diese Welt zu kommen, im Kreuz und in der Auferstehung ihren Höhepunkt bekommt, wird hier zusammengebunden. Denn Gott bückt sich in diese Welt aus Gnade. Aber hier ist noch nicht das Ende. Der Abstieg selbst ist nicht das Ende, sondern Jesus dient in einer Radikalität für Paulus. Denn er sagt, nicht nur, dass er die menschliche Gestalt, er war nicht nur ganz Mensch. Ihr müsst euch das vorstellen, der ewige Gott, der das Licht, das alle Naturgesetze mit einem Wort ins Leben ruft, Galaxien entstehen lässt, kleinstes Leben entstehen lässt, was wir gerade erst so ein wenig erforschen, wird Mensch, der in die Windeln macht, der von seiner Mutter getragen werden muss, der Splitter bekommt, der sich den Zeh stößt, vielleicht mit dem Hammer den Finger gehauen hat, der Schmerzen findet, der verraten wird, der enttäuscht wird. Aber das ist nicht das Ende. Seine Gnade geht weiter. Er erniedrigt sich selbst und war gehorsam bis zum Tod. Und nicht irgendein Tod, sondern die niedrigste Form der Hinrichtung, die die damalige Welt kannte. Die schlimmste Art der Hinrichtung. Bis in den Tod am Kreuz. Das ist die Art der Liebe, mit der Gott den Menschen nachgeht. Das ist der Weg, den er geht. Das ist der Weg, den Jesus selbst geht. Sein Weg hinter Gott. Und hier ist etwas sehr, sehr deutlich. Jesus ist nicht Opfer der Umstände, sondern er macht es bereitwillig, bewusst. Er legt ab. Er gibt ab. Er wird. Und ist gehorsam, indem er auf Gott den Vater hört. Und wir haben darüber gehört in den Passionsandachten, dass er sagt, Gott, ey, wenn es einen anderen Weg gibt, ich nehme den gerne. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Da findet ein bewusster Akt der Hingabe statt. Er ist nicht Opfer der Geschichte, sondern ein Nachfolger, der selbst in den Tod geht, bis in diesen schmerzhaften, peinlichen, erniedrigenden Tod am Kreuz. Das ist sein Weg, den er bewusst geht. Gehorsam bis in den Tod. Und das ist radikal. Das ist radikal in seinem Gehorsam. Er, der alles hatte, gibt alles ab. Bis hin, dass die Geschöpfe, die er erschaffen hat, ihn ans Kreuz nageln. Das ist die radikale Liebe und die Kraft. Und das ist Gnade, weil sich hier Liebe an die tiefste Stelle bückt. Tiefer geht nicht mehr. Es gibt keine Liebe in diesem Universum. Es gibt keine Kraft in dieser Schöpfung, die tiefer geht als diese Liebe. Weil sie von außerhalb der Schöpfung kam und sich erniedrigte. Nichts. Und Gott antwortet auf diesen Weg. Denn es findet eine Erhöhung statt. Und das ist die Antwort des Vaters. Die Erhöhung ist die Antwort des Vaters. Gott antwortet auf das, was dort geschieht. Und deshalb hat Gott ihn erhöht. Nicht Jesus hat sich selbst erhöht. Nicht er hat sich seinen Platz verdient. Gott antwortet. Gott hat ihn erhöht und er hat ihm den Namen verliehen, der hoch über allen Namen steht. Gott ist es, der darauf antwortet und sagt, das entspricht meinem Wesen. Das entspricht der Art, wie ich bin. Das entspricht dem, was mein Plan für diese Menschheit ist. Kraft kommt nicht, indem ich sie mir nehme, indem ich andere unterdrücke und mich dadurch höher stelle. Kraft entsteht, indem man sich hingibt. Das ist die Antwort. Darum bestätigt Gott das durch die Auferstehung. Und in der Himmelfahrt wird deutlich, Jesus ist nicht nur auferstanden, sondern er geht an die rechte Seite des Vaters. Er geht zum Vater und erhält einen Namen, der hoch über allen Namen steht. Und es geht hier nicht um den Namen Jesus, nicht um seinen Rufnamen, sondern um seinen Titel. Kyrios, Herr. Das war der Titel, den nur der Kaiser hatte. Das ist der Titel, den die höchste Autorität bekommt. Und er erhält ihn, er nimmt ihn sich nicht, er schleicht ihn sich nicht, er erkauft ihn sich nicht. Auch das ist ja heutzutage möglich. Man kann sich Doktortitel kaufen. Statt lange eine Arbeit zu schreiben, geht man ins Internet und holt sich einen Titel. Man kann sich sogar Fürstentitel kaufen. Dann ist man Fürst von irgend so einem Quadratmeter in schottischem Gebiet. All das macht Jesus nicht, sondern er geht einen anderen Weg. Man kann sich sogar eine Präsidentschaft kaufen. Jesus' Weg führt aber durch Gehorsam und Demut, weil er darauf vertraut, dass das Gottes Weg ist. Darum predigt er auch in der Bergpredigt: Selig sind, die geistig arm sind. Selig sind die, die verfolgt werden. Selig sind. Und er kehrt den Maßstab dieser Welt komplett um. Denn Erhöhung findet nicht dadurch statt, dass ich mir es selber nehme. Gott schaut es an, schaut diesen Sieg am Kreuz an und sagt, das ist die vollkommene Offenbarung meiner Herrlichkeit. Im Kreuz sehen wir die absolute, deswegen ist für Luther das Kreuz das absolute Zentrum der Geschichte. Weil wir darin, dass die Offenbarung des Wesens Gottes sehen. Darum, wenn der Hauptmann, der heidnische Hauptmann, Jesus sieht und sagt, das ist wahrlich Gottes Sohn, erkennt er etwas, was die Juden nicht erkennen, die ihn verspotten. Aber er erkennt, das ist wirklich Gottes Wesen. Das hier ist wirklich das, was Gott ausmacht. Und Gott antwortet, indem er Jesus von den Toten auferstehen lässt. Und er nimmt ihn zurück in seine Gegenwart. Und im Kolosserbrief wird Jesus als der Weltenherrscher, der Pantokrator, der Allherrscher bezeichnet. Er nimmt Platz und hat die absolute Autorität und erhält diesen Namen. Und Paulus und diese Stelle zitiert, dieser Hymnus zitiert Jesaja 45, in der Gott unmissverständlich sagt, mir allein soll sich jedes Knie beugen. Denn das ist die Konsequenz. Denn vor dem Namen von Jesus, vor seinem Titel, soll sich jedes Knie beugen. Im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Also alle Bereiche der Existenz, alle Mächte, egal ob himmlische, dämonische, alle werden sich vor seinem Namen beugen. Und ist euch aufgefallen, dass jeder Dämon auf die Anweisung von Jesus gehört hat? Immer. Wisst ihr, wer nicht auf seine Anweisung hört? Wir Menschen. Wir können entscheiden, solange wir hier sind, ob wir unser Knie beugen. Es wird der Moment kommen, da wird diese Autorität uns erschlagen. Diese Heiligkeit. Jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und das ist kein Einzelfall. Diese Andersartigkeit macht deutlich, dass Jesus der wahre Gott ist. Und Gott identifiziert sich mit ihm. Jesus ist der Kyrios und wir bekennen ihn, der am Kreuz blutete. Und die Ältesten in Offenbarung 5 bekennen ihn und bekennen seinen Sieg als den Löwen von Juda. Er hat den Sieg errungen. Das Interessante in dieser Stelle ist, in Offenbarung, die Ältesten sagen ja, der Löwe von Juda hat den Sieg errungen. Und was stellt man sich vor? Einen mächtigen, kräftigen, gewaltigen Herrscher. Und Johannes sieht hin und sagt, und dann sah ich das Lamm, das geschlachtet war. Da war eine Andersartigkeit. Und genau das ist es. Wirkliche Herrlichkeit Gottes ist nicht im Pomp, im Trubel, in Machtdemonstration zu sehen, sondern in einer dienenden Liebe, wie wir sie in Jesus finden. Die Erhöhung ist die Antwort. Und diese Stelle, jedes Knie wird sich beugen, hat mich herausgefordert und mir die Frage gestellt, vor wem beugen wir unsere Knie? Beuge ich auch vor ihm meine Knie? Unterstelle ich mich und mein Leben, seine Autorität, hier auf der Erde, jetzt, mit den Entscheidungen, die ich treffe, mit den Dingen, denen ich nachlaufe, die ich in meinem Leben haben will. Oder erwarte ich, dass Jesus sich mir beugt, meine Wünsche erfüllt? Ich finde, das ist eine spannende Frage und sie fordert eben heraus, weil es wird die Zeit kommen, wo wir unsere Knie beugen werden müssen. Weil Jesus wiederkommt und sein Reich aufbaut und seine Heiligkeit, seine Größe wird da sein. Und wenn ich nicht jetzt gelernt habe, mein Knie vor ihm zu beugen, meine Krone ihm zu Füßen zu legen und zu sagen, du bist der König meines Lebens, dann werde ich echt Schwierigkeiten haben nachher. Und davor und dazu werden wir eingeladen. Denn in der Bibel gibt es eine sehr herausfordernde Stelle. Dort heißt es, dass Gott den Stolzen widersteht. Es gibt kaum Passagen, wo Gott sich mit Menschen streitet. Aber hier merken wir einen Konflikt. Gott widersteht, er streitet, er ist im Konflikt mit den Stolzen. Warum? Stolz ist nicht nur so ein Charakterfehler, sondern Stolz ist wie so ein Krebsgeschwür der Seele. Weil Stolz sagt, ich will Gott sein. Ich bin die Autorität. Das ist Stolz. Mein Weg ist richtig. Meine Ansichten sind richtig. Ich beuge mich vor niemandem. Christus lebt etwas anderes vor. Im Stolz wollen wir selbst schaffen. Und Gott widersteht dieser Haltung. Er will das nicht. Warum? Weil wenn wir auf uns allein gestellt sind, sind wir es auch im Tag des Gerichts. Und damit gehen wir verloren. Deswegen widersteht Gott. Seine Motivation ist Liebe, weil er sich nach uns sehnt. Er streckt sich aus und sagt, komm zu mir, beug dich vor mir und werde dadurch erhöht. Denn das ist der Weg an die Seite des Vaters. Der Weg an die Seite des Vaters. Jesus ist ihm vorausgegangen. Er ist ihn als Mensch uns vorausgegangen. Er hat gezeigt, was es bedeutet. Nicht umsonst sagt er, nehmt euer Kreuz auf euch. Das ist keine Anweisung so, ja okay, guck mal, ob du es hinkriegst oder nicht. Mach es, das ist der Weg an die Seite des Vaters. Wenn du nämlich ihm die Kontrolle gibst, wenn du dich vor ihm und seiner Autorität beugst, seinem Willen folgst, sagst, Vater, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Und du darfst gerne dem Vater sagen, du, Vater, ich finde das gerade nicht gut, was hier passiert. Jesus macht das auch, ey, ich hätte einen anderen Vorschlag. Das darfst du alles machen. Aber dann müssen wir auch den letzten Schritt gehen und sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Weil du bist die höchste Autorität. Und du hast mir gezeigt, was es bedeutet, Mensch zu sein, in vollkommener Abhängigkeit. Und du lädst mich ein, wie Jesus, mein Knie zu beugen. Was heißt das konkret? Beugst du dein Knie vor Gottes Anweisung, wenn es um Konflikte geht? Suchst du Rache, Genugtuung, Wiedergutmachung? Oder gehst du den Weg der Vergebung? Wo du vielleicht sogar auf dein Recht verzichten musst. Wo du sagen musst, okay, vielleicht wird keine andere Person in diesem Universum je begreifen, wie ich mich da gefühlt habe. Aber Gott, ich lasse diese Person und die Schuld, die sie an mir begangen hat, gebe ich dir. Keine Wiedergutmachung. Nicht, oh, du hattest recht, sondern ich vergebe. Ich lasse dich den Richter sein. Was machst du mit deiner Zeit, mit deiner Aufmerksamkeit? Johannes Hartler hat gesagt, eine der wertvollsten Währungen unserer Zeit ist die Aufmerksamkeit. Wem beugt sich deine Aufmerksamkeit? Reels? YouTube-Clips? TikTok? Netflix? Disney? Computerspiele? Arbeit? Deine Pflichten? Oder beugt sie sich vor der Autorität Jesu und schaut liebevoll in Anbetung nach oben? Oder Familie? Wie sieht es mit sexueller Reinheit oder anderen Sachen aus, die Gott sagt? Das sind Anweisungen zum Leben. Und wie behandeln sie manchmal wie Vorschläge. Mal gucken, wie so ein Baukastensystem, mal gucken, ob es passt oder nicht. Das ist das Wort des lebendigen Gottes. Die Frage ist, ob wir uns seine Autorität, es geht nicht um mich, nicht das, was ich euch sage, es geht darum, was er sagt in seinem Wort. Und ob wir uns dieser Autorität beugen und sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Weil du hast gezeigt, was wahre Größe ist. Du hast gezeigt, denn damit beginnt dieser Abschnitt. Paulus leitet es so ein, er sagt, im Umgang miteinander, schaut euch mal an, wie Jesus gelebt hat. Vielleicht sehnst du dich nach Anerkennung, nach Macht, dass jemand dich und deinen Dienst sieht. Und manche versuchen es und es ist für Pastoren enorm gefährlich. Timothy Keller hat einmal gesagt, gib Acht vor Pastoren in den 30ern, die unglaublich viel Erfolg haben. Warum? Weil sie unglaublich schnell sehr, sehr viel Macht bekommen haben. Und dann aus Macht und in Macht leben. Und sie werden alles tun, um diese Macht zu erhalten. Andere sind vielleicht nicht so erfolgreich, die haben aber andere Strategien. Auch sie üben Macht aus. Das ist eine Tyrannei der Schwachen. Und dann sagen sie, ja, ich bin ja nur so schwach, ich bin ja eigentlich unbegabt und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt bekommen sie auch das, was sie wollen. Demut ist nicht zu sagen, oh, ich bin so schlecht. Demut ist zu wissen, wer ich wirklich bin. Ein Kind, was abhängig ist vom Vater, das sich seinen Maßstäben annimmt, das sich ihm zur Verfügung stellt, das sein Knie beugt. Und dazu sind wir eingeladen. Eines Tages werden wir unser Knie beugen müssen, aber wir sind eingeladen, schon heute unser Knie zu beugen. Und vielleicht sagst du, ich habe aber vielleicht nicht Angst, aber du, ich habe so schlechte Erfahrungen damit gemacht, mich einer Autorität zu unterwerfen, weil Leute ihre Autorität bei mir missbraucht haben. Und das verstehe ich. Auch ich habe das gemacht. Auch ich habe schon schlechte Erfahrungen gemacht. Aber schaut auf den Herrn, vor dem wir unser Knie beugen. Er zeigt nicht nur den Weg, sondern er zeigt auch sein Wesen. Es ist ein Gott, der in der Liebe für dich in diese Welt gekommen ist. Der sich zu dir beugt. Und dir seine Hände entgegenhält. Und diese Hände haben den Schmutz unter den Fingernägeln von dem Dienst an den Menschen gehabt. Als er seinen Jüngern die Füße wusch. Das ist der Herr, vor dem du dein Knie beugst. Seine Füße, vor denen du dich beugst, haben noch die Narben von den Nägeln, die ihn ans Kreuz nagelten. Weil er dort für dich hingegangen ist. Das Gesicht, in das du schaust, vor dem du dich beugst, wurde geschlagen, bespuckt und trug eine Dornenkrone für dich. Und das ist der Weg des Vaters. Denn seine Gnade zeigt sich in dieser Liebe, die sich gebückt hat. Und er lädt dich ein, dich vor ihm zu bücken, zu knien. Hör auf zu versuchen, dein eigener Gott zu sein, dein eigener Retter, dein eigener Gestalter. Eine Last, die du eigentlich nicht tragen kannst. Beuge dein Knie vor diesem Beugen, vor diesem König, der dir am Kreuz entgegenkam und dich einlädt, zum Vater zu kommen. Er lädt dich ein, ihm zu folgen. Darum die Frage, in welchem Bereich deines Lebens bist du heute vielleicht herausgefordert, dein Knie zu beugen? Vor Jesus und seiner Autorität. Vielleicht ist es das erste Mal, wo du sagst, nee, eigentlich, Jesus ist nett, netter Typ. Total bewundernswert. Aber vor ihm, nee, das habe ich noch nicht gemacht. Vielleicht lädt dich Jesus genau dazu ein. Es gibt zwei berühmte Männer in ihren, 1940 war das, glaube ich. Da wurde ein Mann namens Charles Templeton, ich weiß nicht, ob er euch was sagt, die meisten nicht, als der charismatischste Prediger seiner Generation benannt. Und er hatte einen Kollegen, mit dem hat er studiert. Charles Templeton war ein begnadeter Prediger, hat viele Leute zu Christus geführt. Sein Kollege hieß Billy Graham. Charles Templeton wurde interviewt 2001 von Lee Strobel, weil er sich abgewendet hat von Jesus. Weil er sagte, Jesus ist ein super Typ. Und dann wurde er gefragt in diesem Interview von Lee Strobel, wie geht es Ihnen, wenn Sie an Jesus denken? Und er fing bitterlich an zu weinen und sagte, ich vermisse ihn. Ich vermisse ihn. Denn er hat irgendwann seinen Verstand über Jesus gestellt und konnte nicht mehr sein Knie vor ihm beugen. Das war eine Tragik. Dieser Mann, der so viele Gaben hatte, der diesen Jesus kannte, hat sich bewusst abgewendet. Und er vermisste ihn, weil er merkte, da ist mehr. Und dieser Jesus lädt uns ein, unser Knie vor ihm zu beugen. Vielleicht ist es für dich aber auch dran, in der Taufe das festzumachen. Zu sagen, okay, ich habe mein Leben ihm gegeben. Dann ist Taufe der nächste Schritt. Denn darin beugst du dich vor ihm. Vor seiner Autorität. Vielleicht ist es dran, dass du vergibst. Dass du eine Schuld, die an dir begangen wurde, loslässt. Und sie vor die Füße des Richters, der auch der Verurteilte war, legst. Und vielleicht nicht nur einmal, sondern jeden Tag immer wieder und sagst, Gott, Entschuldigung, dass ich es immer wieder mitnehme, aber hier, ich gebe es dir ab. Vielleicht lädt dich Gott ein, deine Zeit zu investieren für ihn und sein Reich. Ich möchte dir Mut machen, dass du diese Frage mitnimmst in dieses Wochenende. Jesus, wo ist es dran? Denn das Ergebnis wird nicht sein, dass du am Ende leer dastehst, sondern du wirst erhoben. Und wir wollen das jetzt auch gleich machen. Wir werden gleich ein Lied hören. Ein modernes Lied, was die Offenbarung, den Offenbarungstext aus der Offenbarung 5 so ein Stück weit mit aufnimmt. Und in der Bridge heißt es, wir krönen dich unseren König. Und einige Leute echauffieren sich, sagen, nee, wir krönen nicht Jesus zum König. Ja, Jesus ist König. Die Frage ist, ist er König über meinem Leben? Es gibt diese wunderbare Passage, wo die Ältesten, die einen Siegeskranz ablegen und ihn zu den Füßen des Lammes legen. Genau das meint dieses Lied und genau das ist diese Absichtserklärung. Jesus, ich kröne dich zu dem König meines Lebens. Ich kröne dich zu meinem Herrn, zu meinem Kyrios, weil dir alle Gewalt gegeben ist. Das ist Himmelfahrt, wo wir das feiern. Und du bist eingeladen. Niemand gleicht dem Herrn. Amen.